ist das schön zu lernen, dass es doch noch Gebiete gibt, wo Deutschland als Qualitätsexportschlager gilt. Das ist ja nicht mehr so
oft. Also das ist so eine persönliche Bemerkung, aber seit ich in den Normausschüssen arbeite, bin ich gar nicht mehr so pessimistisch. Das, was man so von außen, was einem in so einem täglichen Leben so erzählt wird, wenn man sich unsere Experten in unseren Normausschüssen anhört, dann merkt man doch noch, hat man eigentlich grundsätzlich nur das tägliche Leben im Griff.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen werden wir hier mit verschiedenen Gästen die Normung von verschiedenen Seiten beleuchten. Ihr hört die Folge vom Januar 2024, Normung gestern. In diesem Format gehen wir der Frage nach, ob es ein Leben vor der Norm gab und wie man es sich wohl vorstellen muss. Aber da bleiben wir natürlich nicht stehen, denn die Normenausschüsse sind ja aktiv und schauen auch nach morgen. Insofern beleuchten wir auch diese Richtung. Wenn ihr euch über den Namen von diesem Podcast wundert, der Ameisentalk baut auf einem anderen Podcast auf, nämlich Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Wenn ihr den verpasst habt, einfach nochmal nachhören. Dort bekommt ihr alles erzählt, was DIN und die Normung so sind. Darauf werden wir hier jetzt nicht noch einmal eingehen. Am Mikrofon begrüßt euch Amelie Leibbrand. Ich bin Projektmanagerin bei DIN und hier für die DIN Young Professionals zuständig. Und heute habe ich einen sehr spannenden Gast. Einen solchen Gast hatte ich noch nie, nämlich Ralf Dominik. Er arbeitet in einem Normenausschuss. Deswegen schauen wir uns auch eben die Normung tatsächlich an. Und zwar im Normenausschuss Wasserwesen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke.
Der Normenausschuss Wasserwesen. Was ist ein Wasserwesen? Wie viele Köpfe hat es? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Der Normausschuss Wasserwesen ist einer der vielen Normausschüsse bei DIN. Tatsächlich der zweitgrößte, den DIN hat, nach dem Normausschuss Bauwesen. Und wir sind zurzeit um die 20 Mitarbeiter, wahrscheinlich ein bisschen weniger, 15, 20. Und ja, wir kümmern uns um alle Normen, die mit dem Thema Wasser zu tun haben. Aber nicht nur damit, kommen wir dann später nochmal zu, sondern auch kümmern uns auch andere Sachen.
Ich habe gesehen, du bist für den großen Bereich Wasseruntersuchungen zuständig.
Ja.
Und allein da gibt's ja schon, ich weiß nicht, die Liste war richtig lang und dann standen da richtig zweistellige Ziffern dahinter. Wie viele Ausschüsse hast du?
Das hat sich in den letzten Monaten tatsächlich ja noch hin und her geschoben und geändert. Ich habe jetzt gar nicht durchgezählt, aber mit allen Arbeitskreisen dürften so an die 40 sein.
Wow.
Ja.
Und sind die alle national oder auch europäisch und international?
Tatsächlich habe ich das Glück, ich bin auf allen drei Ebenen unterwegs, auch als TC-Sekretär jeweils. Also ich habe ein ISO-TC 147 Wasseruntersuchung oder Water Quality, das CNTC 230 Water Analytics und das dazugehörige nationale Komitee Wasseruntersuchung. Und das ist das, was ich auch gerade betreue. Und wenn die mal zu meiner Person kommen, dann kann ich ja nochmal erzählen, wie es dazu kam.
Ein kleines Sternchen an die drei Ebenen, die du gerade erwähnt hast. Das ist nämlich so, es gibt die drei Ebenen national, europäisch und international und auf allen drei Ebenen ist DIN tätig, weil DIN ist für Deutschland Mitglied bei CEN, ist die europäische Normung und bei ISO ist die internationale Normung. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr wie gesagt im Ameisentalk.
Nein, Amelie, das erfahren die Zuhörer im Podcast Menschen sind keine Ameisen.
Wenn es euch interessiert, einfach nochmal nachhören. Erzähl mal, wer bist du?
Ralf Dominik ist mein Name, ich bin Senior-Projektmanager bei DIN. Ich habe das erste Mal angefangen 2008 und war dann bis 2020 auch schon im Normausschuss Wasserwesen unterwegs, aber habe zwischendurch auch mehrere andere Normausschüsse mal reinschnuppern können, zum Beispiel Verpackungswesen, Holz und Möbel habe ich mal gemacht, Textilnormung und auch eine längere Zeit im Normausschuss Technische Grundlagen. Also ich kenne schon ein paar mehr Ausschüsse als den Normausschuss Wasserwesen. Dann war ich 2 Jahre mal was ganz anderes gemacht. Da war ich in einem Wasser- und Bodenverband als Sachbearbeiter tätig, bis ich dann festgestellt habe, hier ist es doch besser und bin wieder zurückgekommen, wurde auch wieder zurückgenommen. Und seitdem bin ich im Normausschuss Wasserwesen wieder Senior-Projektmanager.
Sehr schön. Also ich finde das ja immer wieder schön, wenn Leute sagen, Normung ist einfach so viel spannender, als ich immer dachte und ich komme wieder. Mir ging es ja auch so, als ich den Tipp gekriegt habe, probier's mal bei DIN, dachte ich, was für ein Quatsch, was soll ich denn bei der Normung?
Ja.
Aber das ist jetzt 9 Jahre her und ich bin sehr glücklich.
Ja, studiert habe ich Umwelt- und Ressourcenmanagement und der Studiengang hat aus meiner Sicht passt für den Normausschuss Wasserwesen wie die Faust aufs Auge. Genau wie im Normausschuss Wasserwesen habe ich mir im Studium alles studiert, aber nicht so richtig. Also alles, was man im Umweltbereich machen kann, aber nie wirklich in die Tiefe gegangen. So ähnlich läuft jetzt hier meine Arbeit auch ab. Also ich muss mich in vielen Sachen auskennen, aber die Experten wissen natürlich richtig Bescheid. Aber ich muss hier dafür sorgen, dass die Dokumente eben die entsprechende Qualität haben. Und durch meinen Hintergrund kann ich dann auch richtige Rückfragen stellen oder vielleicht auch selber entscheiden, das, was da gerade steht, ist nicht richtig und kann dann auch gezielt Fragen stellen und so weiter. Das ist also meine Aufgabe, unsere Norm im Bereich Wasser, die Erarbeitung zu betreuen, aber auch dafür zu sorgen, dass die hoffentlich fehlerfrei sind.
Das fand ich auch immer ganz spannend, also auch beim selber Gremien betreuen, dass man zwar neutral ist und keine inhaltlichen Eingriffe vornimmt, gleichzeitig aber natürlich auch kein Blödi sein darf, der einfach alles frisst, was da vorne kommt, weil gerade die ExpertInnen, die sind ja oft auch selber so tief in ihrem Detail drin, dass die gar nicht mehr merken, dass jemand ohne dieses ganze Fachwissen vielleicht völlig überhaupt nicht versteht, was da stehen sollte.
Ja, wir wollen uns ja heute über Wasser unterhalten, aber trotzdem, das ist so auch das, was mich an dem Beruf fasziniert, weil klar, man muss dafür geboren sein, 8 Stunden anderen Leuten beim Diskutieren zuzuhören und dann daraus versuchen, irgendwas zu machen und die Arbeitsergebnisse zusammenzufassen, die möglichst dabei noch in die Richtung zu lenken, dass die dann auch irgendwann ein Dokument rauskommt, was man auch veröffentlichen kann. Aber das ist das, was mir Spaß macht. Und wenn man lange genug dabei ist und auch lange genug in den gleichen Gremien dabei ist, das gehört auch noch dazu aus meiner Sicht, dann kann man auch, wenn man das Standing mit den Leuten hat, teilweise auch schon anfangen mit zu steuern, mit zu lenken, mit zu moderieren, in die richtige Richtung wiederzugeben. Weil auch in den Normungsgremien haben wir immer wieder mit ganz neuen Experten zu tun, die auch, so wie jetzt hier die Zuhörer vielleicht nichts von Normung wissen, dazukommen, eine andere Vorstellung haben. Und dann müssen wir als Bearbeiter denen erstmal die Spielregeln erklären, was kann Normung, was kann Normung nicht, auch ganz wichtig. Und dann eben denen dabei zu helfen, die Dokumente so zu bearbeiten, dass wir dann am Ende auch was dabei dem Beuth Verlag abgeben können zum Veröffentlichen.
Ja, ja, klar. Auch so die Sprache. Wie geht normisch? Wie schreibe ich etwas so auf, dass jemand, der das hinterher irgendwie anwendet oder zertifiziert oder überprüft oder marktüberwacht oder was auch immer, damit klarkommt, dass es nicht hottentottisch ist? Sehr, sehr spannend. Ja, mochte ich auch mal sehr gerne. Jetzt zum Wasser. Das ist ja nun eine Menschheitsaufgabe schon immer gewesen, das Wasser. Gibt es einen Start in die Wassernormung?
Ich würde mir da nicht erlauben, irgendwelche Urteile zu fällen. Das müssen wahrscheinlich irgendwelche Archäologen entscheiden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Thema Wasser im Leben der Menschen von Anbeginn der Zeit eines der wichtigsten war. Man muss immer trinken. Und ich glaube auch, dass es immer ein wichtiges Thema war, seit sich die Menschen auch niedergelassen haben. Und ich glaube auch, weil es war wichtig, wo kommt das Wasser her? Wo kommt das Wasser regelmäßig her? Und dann war es wahrscheinlich auch wichtig, seine Brunnen und anderen Bauwerke so zu errichten, dass man die auch über Generationen benutzen kann. Also ich denke schon, das Thema Wasser auch Normungs-Anführungszeichen technisch, also im Zusammenleben der Menschen immer so einen hohen Stellenwert hatte, dass es auch immer Regeln dazu gab. Und darum geht es ja hier bei uns im Normausschuss Wasserwesen auch.
Und jetzt heißen die Regeln halt Normen. Früher hießen sie wahrscheinlich anders. Und da gab es dann halt, die Normalos haben den Profis vertraut. Und jetzt sagt man halt, die Welt ist so komplex geworden, da brauchen wir ein paar mehr. Aber eigentlich ist der Vorgang wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, von den Römern weiß man auf jeden Fall, dass die ihre Wasserbauwerke gebaut haben, mit denen sie Wasser in die Städte geholt haben. Und auch in diesen Bauwerken gab es dann auch wahrscheinlich auch schon Normteile, irgendwelche Bleirohre oder Tonrohre, die wahrscheinlich auch für diese langen Strecken in Massenproduktion gefertigt werden mussten, sodass die wahrscheinlich da auch schon ihre Vorgaben hatten für die Töpfer und die Bleirohrgießer, wie sie da ihre Werkstücke herzustellen haben, damit dann eben auch eine entsprechend lange Wasserleitung bei rauskommt. Also kann ich mir vorstellen, dass es eines der ersten Themen neben Ziegeln war, die auch tatsächlich wahrscheinlich auch mit Normteilen ausgestattet wurden.
Ja, wahrscheinlich schon. Kennt man ja von Bauwerken, dass die Ziegelsteine tatsächlich auch standardisiert hatten, die Römer. Also ich bin in Trier aufgewachsen, was älteste Stadt Deutschlands, bla bla bla, Hauptstadt des Weströmischen Reiches, da stehen noch ziemlich viele Römerbauwerke rum. Teilweise werden sie auch genutzt. Ein sehr berühmtes ist die Basilika, die auch eine evangelische Kirche jetzt ist. Und die ist eben aus diesen Ziegelsteinen gefertigt. Und die sind halt quadratischer als die Ziegelsteine, die wir jetzt benutzen, aber die Farbe ist sehr ähnlich. Und daran kann man erkennen, weil diese Ziegelsteine tatsächlich überall im Römischen Reich zu finden sind, dass es dort eindeutig hast den Normausschuss Bauwesen ja auch schon genannt als den anderen größten bei uns. Das sind so die Basisdinge, die der Mensch irgendwie in den Griff gekriegt hat.
Also wie gesagt, also ich denke mal, Regeln für Wasser gibt es seit Menschen zusammenleben, kann ich mir das nicht anders vorstellen. Und ich denke mal, seitdem werden die wahrscheinlich auch überliefert und aufgeschrieben und übermittelt und ja.
Und Wasseruntersuchung ist mit Sicherheit ja auch schon immer ein Thema. Man kennt das ja aus diesen alten Berichten, dass so eine Brunnenvergiftung ja durchaus ein beliebtes Kriegsmittel war. Und man muss ja dann irgendwann nicht nur das Gift rauskriegen, sondern auch nachweisen, dass es nicht mehr da ist. Und irgendwie sagen, jetzt kann man wieder draus trinken. Mhm. Oder hat man die Brunnen zugeschüttet und einen neuen gegraben. Aber irgendwie muss man das ja in den Griff kriegen.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass klar früher wahrscheinlich durch einen Augenscheinnahme und aber noch nicht in der chemischen Detailtiefe, so wie wir es heute können, auch mit unseren Normen können. Aber dass dann irgendjemand auch gesagt hat, jetzt ist das Wasser wieder sauber, klar zum Trinken, wahrscheinlich, ihr könnt da alle wieder hingehen, man kann seine Kinder wieder gefahrlos an den Brunnen schicken oder ja, oder die Haustiere. Da ist es ja zum Thema Wasseruntersuchung schon wieder dann aus dem Zeitraum, wo wir gerade drüber sprechen, ins Jetzt ein großer Sprung. Aber das ist tatsächlich eines der, damit habe ich ja auch angefangen bei DIN und einer der Themenbereiche, den ich so spannend fand, wie sich in unserem Land der Normung als wirklich als Werkzeug für die Umsetzung von Recht und Gesetz bedient wird. Also da fand ich, als ich das kennengelernt habe, dass eben tatsächlich Normen die rechtlichen Vorgaben der Abwasserverordnung und, umsetzen helfen oder dass Normen die Umsetzung der Trinkwasserrichtlinie umsetzen helfen. Das fand ich eigentlich sehr schlaue Lösung. Vor allen Dingen, wenn wir dann schon mal ein bisschen weiterspringen können, die in wahrscheinlich 60er, 70er Jahre. Da gab es ja auch in der Bundesrepublik Deutschland große Chemieunglücke im Rhein und in Basel oder also im Nachgang dieser großen katastrophalen Ereignisse und wo dann auch die Flüsse immer schmutziger wurden durch die Industrialisierung, Wirtschaftswunder und so weiter, hat man sich dann in den ersten Umweltgesetzgebungen ja um das Wasser gekümmert, denke ich, und dort mit der Abwasserverordnung, so wie sie jetzt ist, ein Werkzeug geschaffen, das wirklich sicherstellt, dass das Wasser sauber in die Flüsse wieder zurückgeleitet wird, indem nämlich diejenigen, die sauberes Wasser einleiten, große Chemieunternehmen und so weiter oder auch Gemeinden und Städte, nur die Hälfte der Abwasserabgaben zahlen müssen. Also die kriegen einen Rabatt, wenn sie das Wasser nach den vorgegebenen Parametern einleiten. Und die vorgegebenen Parameter werden gemessen mit Hilfe von Normen, weil es gilt ja das Vermutungsprinzip. Wenn man nach Norm arbeitet, arbeitet man nach Recht und Gesetz und nach Regeln der Technik. Also helfen unsere Normen dabei, sauberes Wasser in die Flüsse zu leiten. Das fand ich in so einen schlauen Griff. Du kriegst 50% Rabatt, wenn du saures Wasser einleitest und saures Wasser einleitest, nachweisbar einleiten tust du, wenn du nach Norm arbeitest. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Aber so läuft es im Grundprinzip die Abwasserverordnung ab und das fand ich sehr schlau.
Das ist auch inhaltlich total schlau, das so aufzuteilen, weil die Verordnung wird ja von der Gesetzgebung gemacht. Da sitzen dann im Zweifel nicht die WasserexpertInnen drin, sondern vielleicht juristische ExpertInnen und auf jeden Fall die wir dahin gewählt haben. Und was das aber konkret bedeutet, wie das konkret geht, können die nicht wissen.
Genau. Und da sitzen eben unsere Experten im Normenausschuss Wasserwesen zusammen. Und unsere Experten in dem Ausschuss speziell sind wirklich zusammengesetzt aus Leuten der Bundesländer, die dann diesen Vollzug der Abwasserverordnung überwachen müssen, aus tatsächlich auch großen Chemieunternehmen. Wir hatten da Experten lange Jahre von BASF und Bayer zum Beispiel, die Chemiekonzerne sitzen, oder Merck. Dann aber auch den Gesetzgeber selber mit dem Umweltbundesamt, die dort die Vorschläge für die Abwasserverordnung erarbeiten. Und wie gesagt, auch aus Laboren und Sachverständige, die wirklich sich mit dem Thema auskennen, die Wasserchemie genau kennen. Und dieser Ausschuss ist tatsächlich sehr groß, weil der alles, was so im Wasser kreucht und fleucht oder giftig oder ungiftig sein kann, kann man praktisch mit dem Satznorm, den wir da haben, das sind so um die 300 Stück, kann man da untersuchen. Also von ganz normal Chlorid oder pH-Wert oder Trübung, also wie klar oder unklar ist das Wasser, bis hin jetzt zu PFAS und SARS oder SARS. Ja, oder irgendwelche anderen kleinen Mikroben, die man da nicht drin haben will, kann man untersuchen mit dem Satznorm, den wir da arbeiten und betreuen.
SARS meinst du jetzt?
Covid.
Ja, die Rückstände davon?
Tatsächlich die Viren.
Ach, die Viren, die lebendigen Viren. Mhm. Verbreiten sich auch die übers Wasser?
Nee, aber das ist eins der zukünftigen Themen, an denen wir jetzt, die wir uns vorgenommen haben. Aber eigentlich will man da untersuchen, wie hoch ist die Konzentration von Viren im Abwasser, um damit vielleicht Rückschlüsse auf mögliche epidemiologische Hotspots zurückschließen zu können.
Das kenne ich aus den entsprechenden Podcasts immer nur mit groß neidischem Blick auf Großbritannien, weil die das machen. Und immer diese Aussage, warum können wir das nicht? Das wäre so toll.
Das macht Deutschland ja eigentlich auch. Das Umweltbundesamt hat da auch ein großes Programm aufgelegt, wo wir mit dem ISO TC 147, was wir auch als Deutschland betreuen, haben da auch das Sekretariat dieser entsprechenden Arbeitsgruppe. Was ich nur den Eindruck habe, aber das geht jetzt in eine andere Richtung, ist, dass alle Welt sich dafür dieses Thema sehr interessiert. Auch das, was ich gerade erklärt habe, versuchen aus Einleitungen von Abwasseranlagen oder aus dem Abwasser von Städten zurückzuschließen, wie hoch könnte die Anzahl der Erkrankten in der Bevölkerung sein, indem man darauf schließt, wie hoch die Virenkonzentration in dem Wasser ist. Also das wird tatsächlich gemacht. Auch in Deutschland gibt es große Messprogramme für, aber die arbeiten alle nach ihren eigenen Verfahren, die sich für das jeweilige Land bewährt haben. Also das ist nicht nur in Deutschland so oder Großbritannien, auch die Franzosen machen das. Die Japaner haben da ein ganz großes Interesse, die Chinesen sind da hinterher. Also das weiß ich aus jetzt eigener Erfahrung. Tatsächlich war ich Anfang Dezember in Japan wegen meiner SARS-CoV-2-Arbeitsgruppe.
Ah, spannend.
Ja.
Das heißt, wenn jedes Land da seine eigene Methode hat, dann sind die untereinander nicht vergleichbar.
Im Moment noch nicht, aber das liegt auch daran, jedes Land arbeitet mit seinen eigenen Daten, erhebt seine eigenen Daten, die tauschen die auch untereinander aus und die wissen auch darum, unsere Experten, dass die vielleicht nicht unbedingt 1:1 vergleichbar jeweils sind, aber die wissen in ihren eigenen Ländern Bescheid. Aber das Interesse scheint im Moment eher um Aufbau von Monitoringprogrammen zu gehen, Aufbau, wie stelle ich mir am besten als Land sowas zusammen, aber da ist natürlich auch aufgrund der Bevölkerungsdichten so ein Land mit 80 Millionen Einwohnern wie Deutschland mit hoher Bevölkerungsdichte und vielen, vielen Abwasseranlagen ganz anders als zum Beispiel Schweden oder Finnland, die mit viel weniger großen Abwasseranlagen arbeiten können oder müssen. Die Experten in dem Bereich konzentrieren sich im Moment noch weniger auf eine Norm als auf Abgleich ihrer Monitoringprogramme. Und also da sind wir noch nicht so weit, dass das schon normbar wäre, glaube ich. Aber wo wir mit unserer ISO-WG jetzt dran waren, wo wir auch einen großen Schritt gemacht haben, dieses Thema ist politisch sehr gewollt, das kam dadurch auch wahrscheinlich in die Normung rein, ist aber, ich habe es gerade versucht zu erklären, ist noch nicht wirklich normungsreif, so würde ich auch mal denken, aber wir haben tatsächlich in der WG-Sitzung jetzt in Japan dann es geschafft, ich sag's mal so eine Art Schnelltest, uns drauf zu einigen für tatsächlich wirklich ein Laborverfahren und dann ganz viel weggestrichen von dem, was alle anderen noch haben wollten. Vorher wollte man wahrscheinlich die eierlegende Wollmilchsau auch als Norm haben, aber das hat sich dann rausgestellt, es geht nicht, weil entweder vergisst man was oder es wird zu viel oder es wird zu unübersichtlich oder es wird nicht mehr vergleichbar, weil man zu viele Varianten in einem Dokument ermöglicht. Und da haben wir dann ganz viel rausgestrichen und jetzt sozusagen so eine Art Schnelltest noch ganz grob in den ersten Zügen, aber sich darauf geeinigt, wir machen nur das, was wirklich auch jeder, vielleicht sogar in Afrika oder so in jedem Labor nachmachen kann, weil wir schreiben schließlich eine ISO-Norm und die muss weltweit anwendbar sein.
Oh,
und das war so ein großer Durchbruch. Einige waren davon im Ergebnis eher enttäuscht, die mehr wollten, und andere finden es jetzt richtig gut, wenn man sich auf einen Weg geeinigt hat. Man weiß, es gibt rechts und links auch noch ganz viele andere Varianten, aber wir sagen jetzt, wir machen es so einfach wie möglich. Oder nicht so einfach, aber wir wissen, wir machen es so, dass dann auch erstens es überall nachvollziehbar ist und zweitens, dass wenn man sagt, man hat nach dieser Norm gearbeitet, dann weiß auch jeder, wie dieses Ergebnis zu interpretieren ist. So ein Schnelltest, den wird ja auch kein Arzt so anerkennen, das ist jetzt die letzte Diagnose, sondern es ist ein erster Hinweis und so soll dieses erste Dokument auch funktionieren.
Das macht ja auch total Sinn, wenn es eben für alle anwendbar sein soll, dass man da dann nicht die High-End-Variante reinkloppt, sondern dass man die Basis-Variante da verfixiert.
Genau, jetzt haben wir uns aber schon ganz schön in die...
Aber mega spannend. Ich wollte noch gleich zwei kleine Sternchen machen. WG in unserer Welt ist Working Group, es ist nicht Wohngemeinschaft. TC ist Technical Committee, das ist Normenausschuss auf International. Wie gesagt, diese ganzen Begriffe und so weiter sind in Menschen sind keine Ameisen drin. Hört euch das nochmal an. Tut gar nicht weh, 12 kurze Folgen, jede so ungefähr 10 Minuten lang. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich. Dein Thema ist richtig mega spannend. Du kriegst ja das komplette aktuelle Leben mit, aber aus einer kleinen Distanz. Nämlich immer durch den Filter, was hat das Wasser damit indirekt oder direkt zu tun? Wie kriegt man diese Analysen hin und woran arbeiten die Leute gerade? Und jetzt gerade heute, wir nehmen diese Folge Anfang Januar 24 auf, ist ja halb Deutschland unter Wasser. Da gibt's doch mit Sicherheit auch einiges, was bei euch dann aufläuft. Also ich meine, Hochwasser ist ja nicht bloß sehr viel Wasser da, wo man es nicht haben möchte, sondern heißt auch wahrscheinlich der ein oder andere Schadstoff da, wo man ihn nicht haben möchte, aus dem ein oder anderen Heizungskeller ausgeschwemmt, wo man ihn nicht rausholen möchte. Im Ahrtal gab es ziemlich viele Ölkessel, die da dann so ein bisschen das Wasser verschmutzt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und was wir ja dann auch wissen, in einem halben Jahr spätestens haben wir wieder die Dürre. Das heißt, das Wasser, was wir jetzt zu viel haben, haben wir dann zu wenig. Mhm. Schlau wär's, wenn wir es irgendwie festhalten könnten, tun wir aber nicht. Seid ihr da dran?
Natürlich tun wir, tut ja auch der Mensch eigentlich, seit er denken kann, Wasser einstauen für Bewässerung und für Entwässerung. Und da haben wir tatsächlich auch einen ganzen Fachbereich, der sich auch darum kümmert. Also wir machen nicht nur Wasseruntersuchung oder Bodenuntersuchung, sondern auch haben einen Fachbereich Wasserbau und der sich die ganze mit solchen Wasserbauwerken beschäftigt, wie Schleusen, Wehre, Deichanlagen, Stahlwasserbauteile, also für Tore, für Schleusen und Wehre oder auch ganz aktuell Uferbefestigung, weil bei so einem Hochwasser wird ja auch viel weggeschwemmt. Und da geht man jetzt auch in die Richtung Ingenieurbiologie, also biologische Baustoffe, also Bäume, Sträucher, Holz einzusetzen, um Ufer zu sichern. Ein spannendes Thema, da haben wir gerade eine Norm fertig gemacht, die ziemlich lang geworden ist. Ja, darum kümmern wir uns auch. Also war ich auch eine Weile für zuständig für den Fachbereich. Die Deichnorm, die gibt es schon vor mir, aber eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Norm, die wirklich Sinn macht. 1997, das erste Groß-Oder-Hochwasser und parallel dazu, habe ich mich nochmal schlau gemacht, erschien dann unsere Deichnorm, die DIN 19712, wo drin steht, wie so ein Deich nach Norm gebaut werden sollte und wie der aussehen muss, bei welchem Wasserstand oder bei welchem Wasserstand und Durchfluss, wie groß der geplant werden sollte und so weiter. Und der ist jetzt Planungsgrundlage für alle Deiche, die in Deutschland neu gebaut werden. Und nach dem Oderhochwasser wurden viele Deiche auch nach dieser Norm ertüchtigt. Und dann 2002 gab es ja das nächste große Elbe-Hochwasser. Und alle Deiche, zumindest die seit 97 nach der Norm gebaut wurden, die waren dann sozusagen die erste Bewährungsprobe und die haben auch gehalten. Deiche, die nicht gehalten haben, waren älter. Ja, und seitdem ist das auch, diese Norm ist auch sozusagen ein Exportschlager. Also ich habe mal gehört, auch in China werden jetzt Deiche nach unserer deutschen Norm gebaut, weil es international kein Gremium gibt, was sich um Wasserbauthemen kümmert. Also jedes große Wasserbauprojekt, obwohl es immer Riesensachen sind, so wie Assuan-Staudamm am Nil und so weiter oder Drei-Schluchten-Staudamm, sind alles so Einzelbauwerke, die so einzeln geplant werden. Da werden wahrscheinlich ganz viele auch Normen mit bei der Planung verwendet, aber als Gesamtbauwerk kann man, glaube ich, so ein Riesending nicht nach Normen planen. Aber zumindest haben wir im Normausschuss oder im Fachbereich Wasserbau auch Normen. Wie plant man so eine Stauanlage? Was muss man alles berücksichtigen? Da haben wir auch gerade neue Überarbeitung angegangen, wo man auch dann zum Beispiel, haben unsere Experten von sich aus gleich Building Information Modeling mit eingebracht, dass man das mit berücksichtigen sollte bei so einem Bauwerk auch. Also nicht nur bei Häusern oder Straßen, sondern auch dort soll das mit berücksichtigt werden. Und bei den neuen überarbeiteten Normen, dass man auch gleich das Recycling von solchen Bauwerken gleich auch schon in den Normen mit aufschreibt. Worauf muss man achten, wenn man die Dinger wieder zurückbaut? Weil es ist ja ein großer Aufwand, dass man Materialdeklarationen oder so weiter sich schon bei der Dokumentation des Baus mit aufschreibt, dass man dann, wenn man sowas wieder zurückbauen muss, auch weiß, welche Materialien wurden da verbaut von so einem Bauwerk, das da 60, 80 Jahre alt in der Landschaft rumsteht.
Oder in einem nicht so schönen Fall, wenn die Sturmflut in 60, 80 Jahren einfach andere Wumms Kräfte hat und das Ding dann doch zerreißt, dass man wenigstens weiß, was ist da weggespült worden.
Also in die Richtung denkt man jetzt in der Zukunft, wenn man auch solche Wasserbauwerke zum Beispiel plant, dass denn die Planer, die sich damit beschäftigen müssen, auch das alles mit berücksichtigen.
Ist das schön zu lernen, dass es doch noch Gebiete gibt, wo Deutschland als Qualitätsexportschlager gilt?
Das ist so eine persönliche Bemerkung, aber seit ich in den Normausschüssen arbeite, bin ich gar nicht mehr so pessimistisch. Das, was man so von außen, was einem so im täglichen Leben so erzählt wird, wenn man sich unsere Experten in unseren Normausschüssen anhört, dann merkt man doch noch, da hat man eigentlich grundsätzlich nur das tägliche Leben im Griff. Auch in anderen Ausschüssen, wo man gelernt hat, wer sich beim Verpackungswesen mit Sektflaschenkorken beschäftigt oder mit wie doll man reißen muss, dass man das habe ich auch schon mal gemacht, so einen Kaffeebehälter aufkriegt. Darum kümmern sich ja Menschen und Ingenieure und stimmen sich ab und Deswegen bin ich da gar nicht mehr so pessimistisch, was solche Sachen angeht, was man so hört in den Medien.
Ja, das sind tatsächlich zwei Welten, was man in den Medien hört. Das sind halt Schlagzeilen, ne? Ja. Und da ist halt so dieses tägliche Arbeiten an kleinen Dingen, ist halt nicht schlagzeilentauglich, aber es funktioniert und das kann ich bestätigen in den Gremien, die ich selber auch geleitet habe. Da sind wirklich Menschen, die mit viel Herzblut dabei sind und wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Und das halt an ihrem kleinen Punkt.
Genau.
Und so funktioniert es. Es ist ein riesiges Mosaik, wo jeder seinen kleinen Mosaikstein dazu beiträgt.
Ja. Und dann bei diesen Wasserbaunormen, ich finde es halt da auch toll, das habe ich ja als meinem zweijährigen Exkurs in den Wasser- und Bodenverband, da war ich ja tatsächlich im Spreewald unterwegs und auch für Wehre und Schleusen. Also das war dann auch sehr spannend zu sehen, wie dann in wie vielen Varianten man zum Beispiel so ein Bauwerk bauen kann und trotzdem ist es nach Norm gebaut. Also das ist sehr spannend.
Das ist auch so ein schönes Missverständnis. So viele Leute sagen immer, das kann man nicht normen, kann doch nicht immer alles gleich sein. Nein, es wird ja nicht genormt, wie es hinterher aussieht, sondern es wird genormt, was es können muss.
Genau.
Damit eben diese Basisfunktionalität gewährleistet ist.
Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, wo auch die Normung hingeht. Klar braucht es immer noch einheitliche Schrauben und Muttern. Die werden wahrscheinlich auch immer so bleiben, wie sie sind, aber diese Normen verändern sich ja nicht so oft. Aber solche, sage ich mal, größeren Normen, die Planungsgrundlage sind für große Bauwerke oder bei der Wasseruntersuchung, auch die Analysentechnik verändert sich so schnell, so ähnlich wie Computer, da ist man, wenn Norm nach 3 Jahren fertig ist, schon fast wieder hinten dran, dass die Norm selber dann gar nicht mehr sagen, welche Geräte und was man machen muss, sondern nur, was das Verfahren können muss. Mhm. Also wenn man sagt, man hat so und so viele Mikrogramm pro Liter festgestellt, wie leistungsfähig muss das Verfahren dafür sein? Und das ist so das glaube ich, wo es hingeht, sodass dann auch die Hersteller oder die Leute, die dann tatsächlich die Verfahren entwickeln und sich was Neues ausdenken, weil sie wissen, wir können dieses und jenes auch anders analysieren, dass sie sich in einem Rahmen bewegen können und dann trotzdem noch das Verfahren sozusagen nach Norm funktioniert, aber trotzdem mit innovativen Methoden gearbeitet werden kann.
Jetzt sind Wehre und Stauanlagen ja nur eine Methode, Wasser da zu behalten. Eine andere große Idee geistert ja auch schon seit einiger Zeit durch die Medien. Wahrscheinlich ist in den Medien dann auch wieder nur das Schlagwort gefallen. Wahrscheinlich erklärst du mir jetzt, dass das eigentlich ganz anders heißt und sehr viel sensibler auseinandergenommen werden darf. Beispiel oder Stichwort Schwammstadt. Also, dass man das Wasser auch in den Städten irgendwie ganz anders behalten möchte, um einfach die Stadtbegrünung zu bewässern einerseits und andererseits natürlich auch, um ein kleines bisschen die Hitze in den Griff zu kriegen. Wie sieht es da bei euch aus?
Ja, das ist tatsächlich von einem unserer Verbände, der so ein Gussrohrverband, der stellt schon seit Jahr und Tag Gussrohre her, für die auch für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Und diese Gussrohre sind eigentlich ein uraltes Produkt. Ich glaube, seit Industrialisierung, seit man gießen konnte, hat man wahrscheinlich auch Wasserrohre gegossen. Aber die sind halt sehr widerstandsfähig. Und die neuen Normen dazu, die haben halt immer das Material Guss, Eisenguss immer mehr verbessert und auch den Korrosionsschutz davon, sodass heutzutage die modernen Rohre so widerstandsfähig sind, dass sie auch Baumwurzeln aushalten, die sich in der Nähe da befinden. Und so eine Gussrohre als Hauptwasserleitung werden normalerweise unter Straßen eingebaut. Und jetzt ist eher die Idee gewesen, weil man weiß, die Rohre sind so widerstandsfähig gegen Wurzeln, widerstandsfähiger als zum Beispiel Steinzeugrohre oder Klinkerbauwerke, die ja auch als Abwasserentsorgungsanlagen dienen, dass man in so einem Graben, wo so ein Rohr eingebaut werden kann, rundherum Material hinterher einbauen kann, das wasserdurchlässiger ist. Sozusagen man hat einen Wassergraben, wo man gar keinen Wassergraben sieht, unter der Straße, also da wie so ein Grundwasserkörper mit grobem Kies ausgefüllter Graben, in dem sich Regenwasser sammeln kann, auch langsamer abfließen kann und so, dass die Stadt wie so ein Schwamm wirkt. Das ist so die Vision. Wenn man so eine Rohre eingebaut hat, dann kann man trotzdem sein Wasser ganz normal zu- und ableiten. Aber rundherum, der Graben, in dem das eingebaut ist, der dient sozusagen als Schwamm, aus dem sich auch Straßenbäume zum Beispiel dann ihr Wasser holen können. Und das kann man eben sagen, dass das sicher ist. Die Rohre gehen nicht kaputt, weil eben die Rohre Baumwurzeln aushalten. Und das hat man jetzt nachweisen können. Und dadurch kann man jetzt auch in die Idee denken, dann können wir auch den Graben wasserdurchlässiger machen und so Regenwasser in den Straßen speichern.
Das heißt, im Moment ist es nicht so.
Nee.
Das heißt, die armen Bäume, die auf der einen Seite vom Asphalt beschienen werden, auf der anderen Seite in den Keller nicht reinwurzeln können, weil da das Haus ist. Unten drunter ist vielleicht die U-Bahn, wo sie auch nicht hinwurzeln können. Die haben dann das bisschen, was sie haben, im Moment auch nicht, weil man versucht, die Wurzeln von den Rohren wegzuhalten.
Genau, von Rohren und Leitungen und so weiter. Ich glaube, das ist beim Straßenbau eins der Hauptthemen, Wurzelfestigkeit sicherzustellen. Und das, wie gesagt, aber dadurch, dass zumindest, das war dann noch die Idee unserer Experten von den Gussrohrherstellern, schon vor 10 oder 15 Jahren waren die sich eigentlich sicher, unsere Rohre halten das aus. Wir können da schon mal so ein bisschen in die, und als es dann auch Smart City und was es da nicht alles gab, Stadtplanung, wie halten wir Wasser mehr in Städten, war das so deren Idee, wie sie dazu beitragen können. Und das ging jetzt auch los, haben wir auf europäischer Ebene mit einem CEN-TS, glaube ich, fangen wir jetzt an. Wie muss so ein Graben gestaltet sein, dass der so erstens diese Wasserdurchlässigkeit gewährleistet und zweitens aber auch trotzdem sicherstellt, dass da nichts einwächst?
Kleines Sternchen an TS, das ist Technical Specification, richtig? Das ist sozusagen eine Vorstufe zu einer Norm.
Richtig.
Okay. Spannend. Also es gibt so viele Bereiche, in denen man echt loslegen muss, wenn man unseren Impact auf den Klima aufs Klima in den Griff kriegen möchte. Gleichzeitig gibt es so viel, was es schon gibt, theoretisch. Jetzt muss man es nur noch auf die Straße kriegen, denn ich meine, bislang ist es nicht so. Das heißt, wenn man es dahin umbauen möchte, muss man quasi jeden Graben einmal aufmachen, da die richtigen Rohre reinlegen, den richtigen Kies drumherum, damit die Bäume da auch was finden. Und das wiederum ist auch viel CO2, wo man dann natürlich auch überlegen muss, wann macht das Sinn?
Also, aber da kann ich auch verkünden, oder was heißt verkünden, aber die Berliner Wasserbetriebe beteiligen sich an diesen Arbeiten mit ihren Experten. Und ich glaube, hier in Berlin gibt es auch hier oder da ein oder zwei Stellen, wo man das auch schon praktisch ausprobiert, wie gut das funktioniert. Also da wird schon auch praktisch viel gemacht. Wir sind ja immer mit der Normung eigentlich immer so ein bisschen theoretisch immer ein bisschen hinterher, bis irgendwas wirklich normungsfähig ist. Gab es ja schon ganz viele Vorarbeiten. Normung läuft ja so ein bisschen erst nach der Forschung als zweite oder dritte Stufe hinterher. Aber in dem Bereich sind wir da, glaube ich, auch auf einem guten Weg, dass wir dann, indem wir schon ein paar Regeln jetzt festlegen, dann auch später genehmigenden Behörden sozusagen die Sicherheit geben können, okay, das kannst du gefahrlos genehmigen, weil das ist erprobt und da haben sich schon Leute mit beschäftigt. Das gibt in der Norm, die Anforderungen sind nachprüfbar und wiederholbar und vergleichbar und so weiter und so fort.
Von vielen ExpertInnen gemeinsam geschrieben, haben viele drauf geschaut und so weiter. Ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, es ist vielleicht der zweite oder dritte Schritt nach der Forschung, aber nicht unbedingt nach der Produkteinführung, denn man möchte, wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, muss das ja eben genehmigt werden können. Das heißt, man muss vielleicht nicht mit uns reden, wenn man so zum allerersten Mal eine Idee hat. Aber wenn man diese Idee ausgesprochen hat und jemand anderes sagt, ja, das klingt doch gut, lass mal in diese Richtung denken, dann sollte man auch darüber nachdenken, mit uns zu reden, denn es kommt dann relativ schnell der Zeitpunkt, wo man feststellt, wir haben ja gar nicht dafür gesorgt, dass das auch umgesetzt werden kann, weil es gibt ja ganz, ganz viele andere, die ihr okay geben müssen und denen muss man das Leben halt auch leichter machen.
Ja, also das erleben wir auch bei uns im Normausschuss Wasserwesen immer wieder. Es gibt ja Abscheideranlagen, also jedes große Restaurant braucht einen Fettabscheider und in Deutschland ist das halt so geregelt, dass diese Abscheideanlagen, bevor das Wasser ins Abwasser geht, schon mal dafür sorgen müssen, dass da so wenig Fett und Essensreste wie möglich reinkommen. Die möchte man ja aus der Kanalisation fernhalten. Deswegen gibt es da auch Behörden in den Gesundheitsbehörden in den Städten, die sich damit beschäftigen, dass so ein Restaurant, wenn es eine Genehmigung haben will, dass ein Betrieb auch so eine Abscheideanlage hat. Und für diese Abscheideanlagen gibt es natürlich auch Normen. Und da gibt es natürlich auch findige Leute, die sich denken, ah ja, diese Fette, die können wir ja benutzen und dann auch Diesel und Öl und so weiter recyceln. Und die machen sich natürlich ihr Gehirnschmalz, setzen die ein und entwickeln Produkte, auch kleine Fettabscheideanlagen, die man auch für so eine Imbissbude oder sowas nehmen kann. Oder wir hatten da eine Firma, die aus Großbritannien kam, die auf den europäischen Markt wollte. Die haben diese kleinen Anlagen gebaut, haben jetzt aber das Problem, dass oft in der EU sind diese kleinen Anlagen nicht genehmigungsfähig, weil sie sind falsch an dieses Thema rangegangen, wie sie ihre Geräte deklarieren. Sie haben sie nämlich Abscheider genannt und ein Abscheider in der EU ist eben das, was ich versucht habe zu beschreiben, eine relativ große Anlage für so ein Restaurant und muss man die und die Anforderungen erfüllen. Da gibt es eine EU-EN-Norm für. Aber dieser Produkthersteller hat das eben, ist dieses Thema falsch angegangen. Er nennt seine Anlagen Abscheider, was aber was ganz anderes bedeutet auf EU-Seite.
Das heißt, er müsste es einfach nur Fetttrenner oder so nennen.
Ja, und wir haben versucht, den das durch die Blume und mit einem Winke mit dem Zaunpfahl, nenn es doch ein bisschen anders.
Dann fällst du unter andere Richtlinien und dann gilt für dich was anderes und dann kriegt man das ja auch in den Griff.
Aber die haben da versucht, ihre kleinen Fettabscheider in den entsprechenden Ausschüssen, auch in den europäischen, zu normen. Und da war natürlich der Rest Europas nicht so richtig einverstanden mit. Ist ein bisschen auszuholen, aber wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, man muss sich wirklich, wenn man auch neue Produkte entwickelt, die mit so heiklen Themen wie Wasser zu tun haben, auch wirklich mit der Rechtslage auskennen und auch wissen, wie funktioniert Normung, weil zum Schluss guckt sich so eine genehmigende Behörde auch auf die geltenden Regeln der Technik, was ja unsere Normen sind, und wenn er entscheidet, kann ich das genehmigen oder nicht.
Und dann ist vielleicht der richtige Begriff entscheidend.
Genau.
Und dann hat man den besser vorher gewusst, bevor man seine große Marketingmaschine angeschmissen hat.
Ja, wir haben uns dann ganz genau beschreiben lassen, wie funktioniert denn euer Gerät und wo steht denn das? Aber das steht auch dann schon vor dem Ablauf, bevor es dann wirklich in die Kläranlage geht und unter der Geschirrspülmaschine noch zusätzlich eingebaut. Dann nennt das doch ein Küchengerät, das Ding, was dann nochmal sozusagen das Wasser vorreinigt.
Ist doch auch geil, dann kann man es doch auch privat verkaufen. Da hast du gleich eine viel größere Zielgruppe.
Aber das war so ein Beispiel, wo man sagen kann, man muss schon wissen, wenn man was genehmigt haben will, wie die Normungslandschaft auch aussieht oder gerade wie die rechtlichen Vorgaben sind, dann kann man das auch wahrscheinlich viel gezielter dann in den Verkehr bringen.
Und was diese Genehmigungen anbelangt, ich gehe nochmal drauf ein, in Menschen sind keine Ameisen gibt es eine ganze Folge, die Mastering the Genehmigungsdschungel heißt, weil das ist ein ganz wichtiges Ding und es ist nicht so, dass die Typen da, die da irgendwie als Sachbearbeitende sitzen und ihren Larry drunter setzen müssen, dass die alle per se doof sind oder feige oder sonst irgendwas, sondern es hat einen Sinn, dass man sich natürlich auf die Expertise von möglichst vielen verlässt. In so einer Norm, wie gesagt, hast du ja eben schon erzählt, dass da ganz viele Leute zusammensitzen und von wirklich verschiedensten Seiten auf das Thema schauen und gemeinsam ausklamüsern, was muss das denn mindestens können, damit wir hier niemanden gefährden, damit wir hier gute Ergebnisse erzielen und so weiter. Das heißt, wenn jemand dann etwas genehmigt nach Norm, weiß diese Genehmigungsperson, ich kann mich darauf verlassen, dass das hier mit rechten Dingen zugeht und dass nicht ich die Verantwortung habe, alles zu bedenken. Das kann ein einzelner Mensch nicht. Deswegen ist das auch eine Verantwortungsverteilung auf viele Schultern. Das macht total Sinn. Was ist denn dein persönliches Highlight? Worauf freust du dich in 24? Hast du wieder eine Dienstreise nach Tokio?
Nee, aber tatsächlich, mit dieses ISO TC147, was ich betreue, das fährt im Ende Oktober nach Seoul. Haben wir eine Sitzungswoche. Mit meinem ZenTC geht es dieses Jahr nach Brüssel. Und ja, das sind so die beiden Highlight-Themen.
Neben der Tatsache, dass du mit deinen Normalschüssen tatsächlich auch die Welt zu einem besseren Ort machst.
Ja, ich hoffe es. Also es sind ja nicht nur meine Normausschüsse, sondern ich hatte ja das Glück, ich war in allen Fachbereichen des Normausschusses Wasserwesen schon unterwegs. Deswegen kann ich auch viel berichten, aber die meisten unserer Kollegen betreuen die natürlich und wir machen das auch mit viel Spaß und sind auch eine eingeschworene Truppe, sage ich mal, die sich auch verjüngt hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Wir haben halt jetzt endlich geschafft, alle Stellen, die wir so haben, nachzubesetzen, auch mit dynamischen Kollegen. Und wir sind auch als Normausschuss Wasserwesen gerade selber ziemlich im Umbruch gewesen. Aufgaben mussten neu verteilt werden. Wer macht jetzt was, nachdem wir dann endlich alle Stellen nachbesetzen konnten, nach einer langen Durststrecke, die wir hatten. Und wie gesagt, wir stellen uns auch gerade so als Normausschuss Wasserwesen ziemlich neu auf. Und da freue ich mich auch drauf, wie das dann sich jetzt endlich alles einruckelt, hoffentlich in 2024. Und wie wir dann alle miteinander klarkommen. Das ist so das, worauf ich mich freue. Und für mich persönlich ging es halt wirklich tatsächlich back to the roots. Ich bin jetzt wieder in den Ausschüssen, wo ich auch angefangen habe. Und es macht Spaß. Jetzt kann ich es endlich, nachdem ich lange vielen erfahrenen Kollegen zuschauen musste, kann ich jetzt endlich selber, wie ich mir das vorgestellt habe.
Wie schön.
Versuchen zu gestalten. Ja, das ist so mein Ausblick für 2024.
Wunderschön. So kann eine Normung, die bei den alten Ägyptern und Römern angefangen hat, heute unglaublich spannend sein, wirklich die Welt mitgestalten helfen und uns hoffentlich helfen, den gröbsten Impact, den wir Menschen ja schon aufs Klima gemacht haben, wieder irgendwie zu greifen und in Bahnen zu lenken, die uns ein Überleben ermöglichen. Und da bist du vorne mit dran dabei. Herzlichen Dank, dass du uns deine Geschichten mitgebracht hast. Und ich merke mir, dass ich dich in anderthalb Jahren oder so nochmal einlade, um zu hören, wie das sich alles eingeruckelt hat, wie der Normausschuss und Wasserwesen jetzt aussieht und was ihr mit den aktuellen Situationen macht.
Herzlich. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und was aus meiner Arbeit erzählen durfte. Ich habe mir eigentlich ganz andere Sachen aufgeschrieben, aber wir sind zu Themen gekommen wieder, die ich mir eigentlich gar nicht vorgenommen hatte, aber ja.
Gibt es noch was ganz Wichtiges, was du dir aufgeschrieben hast, was du uns erzählen möchtest?
Also,
ich finde ja alle deine Story spannend.
Ja, genau. Hochwasserschutz haben wir ja kurz besprochen, aber Wasserwiederverwendung ist ja auch ein großes Thema, was jetzt sich durch die EU-Kommunalabwasserrichtlinie hohen Stellenwert bekommen hat. Aber wie gesagt, Wasserwiederverwendung hatte ich mir als eins der Highlights aufgeschrieben. Da kam man jetzt gar nicht dazu.
Stimmt, Wasserwiederverwendung ist mega wichtig, auch gerade so in Privatsituationen. Ne? Wenn man jetzt sagt, man möchte das Duschwasser wiederverwenden für die Klospülung, da muss man ja die Infrastruktur für schaffen. Und ich meine, wenn ich jetzt ein neues Haus baue, kann ich das gleich planen. Aber es gibt ja schon, weiß ich, wie viele Millionen Wohnungen, die gibt es schon. Die müsste man dann alle umrüsten. Das ist ja auch der Wahnsinn.
Also in dem Bereich ist nämlich gerade das Spannende. Aufgrund der Gesetzgebung und des Spannungsfelds hygienische Ansprüche, Wasser muss sauber sein, trinkbar sein und aber auch gleichzeitig im neuen Anspruch und Ansatz, ja, Wasser muss man aber auch, wenn möglich, so effizient und vielleicht sogar so oft wie möglich einsetzen. Dieses Spannungsfeld ist jetzt sehr hoch, steht auch teilweise im Widerspruch und das versuchen Produkthersteller ja aufzulösen, indem sie Produkte entwickeln und anbieten, wo Wasser mehrfach verwendet wird, nämlich das Zahnputzwasser geht in die Toilettenspülung und dann geht es erst in die Kanalisation. Aber diese Produkte sind halt im Moment noch im privaten Bereich, kann man die durchaus schon einsetzen und kaufen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Da kann ja kein Genehmigender hingucken, so einfach. Das ist die eine Sache, aber wenn solche Produkte dann im größeren Maßstab eingesetzt werden sollen, können dieses
Königsklasse Krankenhaus.
Krankenhaus, Hotels, Schwimmbäder, Schulen, dann wird es schon wieder schwierig, aber die Produkte sind genau die gleichen. Die Toiletten sehen nicht anders aus im Privathaushalt wie im Schulgebäude oder nicht viel. Aber da wird es dann schon schwer, auf einen größeren Markt zu kommen, weil eben diese rechtlichen Ansprüche eben so sind, wie sie sind und diese rechtlichen Vorgaben. Und wir versuchen da jetzt im Moment, und das ist das spannende Thema noch im Bereich Wasserwiederverwendung und Normung, diesen Kreis so ein bisschen zu durchbrechen, indem wir da anfangen, tatsächlich auch Normen zu schreiben, wo dann wir versuchen zu sagen, wenn dein Produkt Wasser zum Duschen oder Wasser für die Toilette bereitstellt, welche Anforderungen muss dann dieses Wasser erfüllen? Und diese Anforderungen können natürlich viel niedriger sein als reines Trinkwasser. Und dann, wenn der Hersteller das nachweisen kann, dass er diese Anforderungen einhält, dann kann er eben das auch in seine Produktbeschreibung reinschreiben. Und dann kann vielleicht auch ein Genehmigender sagen, okay, für eine Hotel-Toilettenanlage kann man auch ganz einwandfrei eine Genehmigung erteilen für diese Art der Toilette. Niemand wird sich hinsetzen und aus der Toilette irgendwann trinken.
Nee, das bleibt zu hoffen, dass da niemand irgendwie das als Zahnputzwasser benutzt. Und gleichzeitig möchte man aber natürlich auch, wenn man sich jetzt fragt, warum ist das schon wieder so umständlich bei uns in Deutschland, man möchte natürlich auch sicherstellen, dass es nicht plötzlich in der Bildzeitung steht, neuartige Toilette verursacht Durchfall. Richtig. Das wäre auch großer Quatsch.
Und wie gesagt, wir sind da nicht nur gleich in Deutschland unterwegs, sondern gleich auf europäischer Ebene mit unserem Gremium. Und da muss ich auch echt sagen, diese Arbeitsgruppe, die macht auch sehr viel Spaß, weil da sind wir wirklich von Portugal bis Schweden, von Irland bis Italien mit Experten unterwegs und auch die sehr engagiert mitarbeiten, die sich eben versuchen, dieses Thema nicht nur als Deutsche, sondern gleich auf europäischer Ebene zu klären. Und also das macht Spaß, mit so einem hochmotivierten Experten da zusammenzuarbeiten an solchen Themen und versuchen wirklich was ganz Neues zu erstellen, was es vorher als Norm auch noch gar nicht gab. Und was auch sozusagen auf rechtlicher Ebene noch so in einem Schwebezustand ist. Die EU möchte ja auch, dass Wasser mehr wiederverwendet wird, dreht sich aber durch die Ansprüche, die sie selber auch hat an Hygiene und so weiter, so ein bisschen im Kreis und hat auch aktiv danach gefragt, wie können wir das Thema lösen? Wir wollen mehr Wasser wiederverwenden in Europa. Wie kriegen wir das auch auf technischer Ebene so gelöst, dass da auch die Hygiene trotzdem noch gewährleistet ist? Und das in diesen Arbeitsgruppen daran mitzuarbeiten, das macht Spaß.
Das glaube ich. Das finde ich wirklich toll. Danke dir.
Gerne.
Die Welt wird besser. Ihr könnt dabei sein. Die Normung ist schon dabei. Und neue Expertise wird immer gefragt.
Genau. Die Gelegenheit würde ich natürlich auch nutzen, um einfach bei uns auf der Homepage Normausschuss Wasserwesen mal nachzuschauen, woran wir immer arbeiten. Wir brauchen immer neue Experten, gerade auch Thema alte Experten ist sehr großes und wir sind immer auf der Suche nach Experten, die sich mit ihrem Thema auskennen und die auch sich einfach trauen und sich bei uns melden. Das kann auch ganz formlos mit einem Anruf oder einer E-Mail erstmal passieren und nachfragen und dann sehen wir weiter, wie wir da irgendwie was auf die Beine stellen können.
Weil die ExpertInnen und Experten sind Menschen wie ihr, die in irgendeiner Sache Expertise haben und sagen, ich möchte mithelfen, dass die Welt in dem Bereich, in dem ich mich auskenne, besser wird und dazu bringe ich den Standpunkt, den ich habe, ein. Das ist das Tolle an der Normung, dass man miteinander redet und dass man die Expertise vertritt, die man tatsächlich selber hat. Das unterscheidet die Normung sehr intensiv von der anderen Regelsetzung, der gesellschaftlichen Regelsetzung, genannt Politik, wo man häufig über Dinge entscheidet, wo man in eine Position gekommen ist, wo man aus parteipolitischen Gründen hingeraten ist und gar nicht unbedingt aufgrund der eigenen Expertise und wo man auch nicht unbedingt den eigenen Standpunkt einbringt, sondern eine wie auch immer geartet ominöse WählerInnen-Meinung. Das ist in der Normung anders. Hier redet man mit den anderen über das, worin man sich auskennt. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, kann ich auch bestätigen. Das fand ich auch immer ganz toll. Danke, dass du gekommen bist und Gerne. Uns deine tollen Geschichten mitgebracht hast.
Gerne.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrandt. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum, Berlin.